Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vor 150 Jahren, am 19. Juli 1870, da begann der Deutsch-Französische Krieg, mit dem der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck die Gründung des Deutschen Reiches in die Wege leitete. Bismarck wurde danach sehr schnell mythologisiert, arbeitete auch selbst mit am Image des Nationalhelden, war quasi so ein perfekter Vermarkter seiner selbst. Und davon zeugen bis heute zahlreiche Bismarck-Denkmäler. Das größte davon steht in Hamburg im Alten Elbpark und wird gerade saniert. Doch es regt sich Widerstand, denn Otto von Bismarck, der begründete ja nicht nur den deutschen Nationalstaat, sondern auch das deutsche Kolonialreich. Und da wir gerade viel über Kolonialismus diskutieren, stehen diese Bismarck-Denkmäler und im Speziellen das Hamburger Denkmal eben auch in der Kritik. Es gab eine Demonstration und es gibt nun das Angebot des Kultursenats, einen künstlerischen Wettbewerb anzuschieben. Kocho Gläser ist am Telefon Mitglied der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und Mitglied auch der Initiative Decolonize Bismarck. Guten Abend, Herr Gläser.
Guten Abend, grüß Sie, Frau Schwarzer aus Hamburg, hallo.
Was genau bedeutet es denn, Bismarck zu dekolonisieren?
Erstmal zu dekolonisieren ist eine sehr komplexe Aufgabe und mit Sicherheit eine, die sich jetzt nicht in zwei oder drei Sätzen erklären lässt. Aus meiner Sicht ist es erforderlich, dass der Hintergrund Bismarcks erstmal ganz klar dekonstruiert wird. In den deutschen Geschichtsbüchern wird er gefeiert als der Kanzler, der das Reich geeinigt hat, als derjenige, der die Sozialreformen herbeigeführt hat. Weniger beleuchtet ist der Teil, der Bismarck eben auch maßgeblich ausmacht, und zwar aus einer schwarzen Perspektive heraus zumindest. Nämlich er ist derjenige, der zu der Afrika-Konferenz, der sogenannten Kongo-Konferenz 1884-85 eingeladen hat, in deren Schlussakte nicht weniger als die Aufteilung des Kontinents zur Folge hatte. Und das hat Konsequenzen bis in die Gegenwart hinein. Denn das, was der Kolonialismus, den Bismarck mit seiner Politik maßgeblich zu verantworten hat, ist aus unserer Sicht, aus schwarzer Perspektive, eben kein historischer, wie er landläufig in den Geschichts- und Schulbüchern betrachtet wird, sondern ein topaktueller in Gestalt von Rassismus, in Gestalt von Ausbeutung, in Gestalt von Freihandelsabkommen, Kriegen und viel mehr. Und daher erklärt sich ja dann auch letztlich auch die Hegemonialposition der weißen Industrienationen gegenüber dem afrikanischen Kontinent, aber auch anderen Teilen der Erde, die durch den Kolonialismus betroffen sind.
Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Bismarck in den Schulbüchern ist als Kolonialherr zu wenig beleuchtet, meinen Sie? Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, habe ich mich damit schon beschäftigt.
Es ist in meiner Schulzeit leider Gottes etwas anders gewesen und auch mit vielen anderen, mit denen ich mich auch austausche. Ich glaube, die Frage ist einfach auch, die hier ganz zentral im Raum stehen muss: Wer hat diese Geschichtsbücher geschrieben? Und Ihre wie meine Geschichtsbücher, die werden im Zweifelsfalle von Menschen mit einer weißen Perspektive entwickelt worden sein. Und da beginnt schon das grundsätzliche Problem. Damit bleiben Schulbücher, Geschichtsbücher das, was sie sind, nämlich weiße Narrative. Und das muss sich ganz grundsätzlich ändern, wenn wir hier wirklich so etwas wie einen Paradigmenwechsel einleiten müssen.
Also ein Perspektivenwechsel kann nur dadurch geschehen, nicht dass der weiße Mann und die weiße Frau sich besinnen, reflektieren und diese Debatte führen, sondern indem es eine Teilhabe der Schwarzen gibt. Ja? Habe ich das richtig verstanden?
Es ist eine Teilhabe. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und ich sage, es muss unter Federführung der durch den Kolonialismus Betroffenen sein. Weil nur so kann letztlich das auch eingelöst werden, was sowohl die Bundesregierung als auch das Land Hamburg ja auch sich auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich einen Dekolonisierungsprozess ernsthaft auch anzugehen.
Was bedeutet das denn jetzt für das Bismarck-Denkmal in Hamburg?
Für das Bismarck-Denkmal, das ja mehr oder weniger auch ein Bestandteil in diesem gesamten Prozess ist und auch jetzt nicht herausgelöst betrachtet werden kann, gilt an dieser Stelle das Gleiche. Mir geht gleichwohl unter an dieser Stelle, was eigentlich diejenigen sagen, die durch Bismarcks Politik ganz konkret betroffen waren. Diese Stimmen höre ich gar nicht. Ich höre Vorschläge, die vorwiegend durch weiße Personen, überwiegend männliche Personen, überwiegend mit sehr viel Lebenserfahrung dargetan wird. Am allerspannendsten finde ich aber, was VertreterInnen aus unseren Reihen zu sagen haben, die ganz konkret entsprechend hier viel zu wenig gehört wurden. Das muss ein Prozess sein, der muss gemeinschaftlich erarbeitet werden. Und wenn dieser gemeinschaftliche Prozess zu diesem Ergebnis kommt, dass wir sagen, wir können und wollen dieses Denkmal nicht mehr haben und schon gleich zweimal nicht in dieser Form, so wie es jetzt dasteht, dann muss das letztlich auf jeden Fall auch das Ergebnis auch sein, dass man entsprechend sich dann auch ehrlich macht und sagt, dann können wir diesen Bismarck einfach nicht mehr halten. Aber wie gesagt, der Bismarck ist ein Punkt von ganz, ganz vielen und kann hier nicht isoliert für sich betrachtet werden.
Soweit Kodjo Gläser, Mitglied der Initiative Decolonize Bismarck. Hannemarie Jokinen ist ebenfalls eine Kritikerin des Bismarck-Denkmals, seit 18 Jahren im Arbeitskreis Hamburg Postkolonial aktiv. Frau Jokinen, Sie beschäftigen sich mit den Fragen des Kolonialismus schon viel länger als die meisten von uns. Wie erleben Sie denn die Debatte derzeit? Denken Sie endlich?
Ich bin nicht unbedingt begeistert, eher vorsichtig, und ich finde es auch eher traurig, dass sich die zivilgesellschaftlichen Initiativen jetzt jahrelang schon für die Bewusstwerdung kämpfen mussten und nicht die kommunalen Entscheidungsträger, die nicht von sich aus proaktiv gefragt haben, mit was für Symbolen wir uns im Stadtraum umgeben. Was jetzt passiert, das kann ich noch nicht beurteilen, ob das lediglich eine Art Medienhype ist oder ob das tatsächlich sowas ist wie ein Paradigmenwechsel in der Diskussion um Rassismus. Das wird sich halt noch zeigen. Aber ich denke, solange die Entscheidungsstrukturen, jetzt was Denkmäler zum Beispiel angeht, immer noch weiß sind, ist das noch ein langer Weg für uns, befürchte ich.
Was halten Sie denn jetzt von diesem Vorstoß des Kultursenators, einen künstlerischen Wettbewerb auszurufen?
Also die Idee kommt ja von unserer Initiative und insofern geht das schon in die richtige Richtung. Aber es muss ein beteiligungsorientierter Prozess stattfinden, vor allem mit den Communities der schwarzen Menschen und People of Color, weil es handelt sich ja um etwas, was wir Entangled History nennen, also ineinander verknäuelte Geschichte. Und bis jetzt wurden halt nur weiße Akteure und Akteurinnen gehört. Und ohne einen Perspektivwechsel kriegen wir das nicht hin.
Fällt Ihnen ein Beispiel ein für einen Wettbewerb, wo das vorbildlich gelaufen ist?
Es gab ja noch keine Wettbewerbe für Kolonialdenkmäler in Deutschland. Also da steht uns eine große Aufgabe vor, also nicht nur Hamburg. Hamburg hat ja natürlich die meisten Kolonialdenkmäler, Hamburg als Handelsstadt, aber es gibt ja auch in anderen Städten solche und da müssen wir jetzt ran.
Ist so ein Bismarck-Denkmal nicht auch einfach Teil der Geschichte und Teil der kollektiven Erinnerung? Dafür wurden Denkmäler ja gebaut, also auch wenn das vielleicht in Stein gemeißelte Haltungen einer Gesellschaft sind, so erinnern sie uns ja auch an diese Haltung.
Ja, also dieser Hamburger Bismarck ist eine Machtfigur, wuchtig, groß, mit großem Schwert. Und wir müssen auch heute fragen, in unserer sehr diversitären Gesellschaft auch, welche Denkmäler wir brauchen. Und auch so zum Beispiel die Frage, was ist denn ein postkoloniales Denkmal? Und ich glaube, das ist nicht etwas, was man für die nächste Ewigkeit errichtet, sondern in meiner Vorstellung als Künstlerin würde ich sagen, soll es was Prozesshaftes, Fluides sein, ein Raum, wo viele Menschen sich beteiligen können, auch gestalterisch. Und insofern könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel so einen Raum zu öffnen mit allen Kolonialdenkmälern in Hamburg, die beschädigt sind, vergessen irgendwo stehen oder liegen. Und dann eben Kunstschaffende einzuladen, dort zu agieren und auch Jugendliche und eine Geschichtswerkstatt vielleicht dazu öffnen. Also nicht, was da einfach herumsteht, sondern was aktiv weitergestaltet wird, damit man erinnert.
Das heißt, Denkmäler sozusagen zu dekontextualisieren, ja? Also man würde sie aus dem Stadtraum herausnehmen, an einen anderen Ort bringen und dort versammeln, ja?
Ja, das wäre eine Idee, genau. Hamburg hat ja in Anführungsstrichen sehr einzigartige Kolonialdenkmäler, weil sie sehr drastisch die vermeintliche Hierarchie zwischen Schwarz und Weiß ins Bild setzen. Und die sind aber, die meisten von ihnen, beschädigt durch Denkmalstürze, aber auch durch den Zahn der Zeit. Und die könnte man zusammen versammeln und sie sozusagen zu einem Raum zu gestalten. Aber ich will hier jetzt im Gegensatz zu einigen anderen Menschen in dieser Stadt, die ständig irgendwelche Gestaltungsvorschläge machen, will ich überhaupt nicht voranpirschen, sondern das ist wirklich ein Prozess, wozu eben die Communities eingeladen werden müssen. und dann wird daraus schon eine Gestaltung entstehen.
Die Künstlerin Hanni-Marie Jokinen über die Diskussion um das umstrittene Bismarck-Denkmal in Hamburg.